So, schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Schöner Glauben und bei Glaubensweite. Heute mit Sarah. Sarah ist da und ich, Jason, bin auch da. Hi Sarah.
Hi Jason, nur ein kleiner Teil von Glaubensweite heute mit dabei.
Was ist eigentlich mit Glaube, liebe Pizza?
Der Freddy hatte keine Zeit, der hat sich gemeldet, aber der hatte keine Zeit.
Das wäre eigentlich geil gewesen, weil die ja, was so Reactions angeht, richtig starke Arbeit machen.
Aber da kommt noch was,
aber
ich bin sicher.
Auf jeden Fall, bin ich, glaube ich auch. Deswegen, schöne Grüße gehen raus. Wir reden heute über radikale Christen. Thilo Mischke hat eine Doku gemacht bei ProSieben und das ist natürlich wieder ordentlich im Gespräch und ja, wir geben auch noch unseren Senf dazu. Boah, das war lange, oder? Alter Falter, hast du die komplett gegeben?
Nee, ich habe um 10 aufgehört. Um 10 war es bei mir Ende Gelände und habe ich dann aufgehört. Und ich habe es aber am Dienstag dann fertig geschaut. Ich habe das aufgenommen.
Ja.
Aber es war echt lange. Also ich glaube, 100 Minuten waren es bestimmt.
Oder ich habe noch nie eine so lange Doku gesehen. Wobei, der hat ja im Podcast dann später gesagt, also Thilo Mischke hat ja noch einen Podcast, da hat er dann erzählt, dass er nur ein Zehntel von dem Material, was sie geschossen haben, überhaupt rausgehauen haben. Überleg mal. Wahnsinn. 2 Jahre Recherche, wo ich auch denke, ey, was kostet sowas? Das würde ich ihn gerne mal fragen, aber mal gucken.
Ich war ja einmal in einem kurzen Fernsehbeitrag dabei und wir haben auch den ganzen Tag aufgenommen und schlussendlich war ich, glaube ich, ja, vielleicht 5-7 Minuten so war ich in diesem Beitrag drin. Also das ist halt einfach so, da man bekommt so viel Material, muss sich dann ein bisschen entscheiden, was am besten kommt.
Voll. Wir haben gedacht, wir sprechen mal allgemein ein bisschen über unsere Eindrücke zur Doku und dann sprechen wir aber auch vor allen Dingen über die Reaktionen auf die Doku. Das wäre heute so unser Fokus. Was sind so deine Gedanken, was sind deine Eindrücke von der Doku gewesen?
Also zuerst mal, du hast jetzt gesagt, das war die längste Doku, die du je gesehen hast. Ich habe tatsächlich schon, ich bin so ein absoluter Dokumentationstyp.
Über Christen, ne?
Ja, ja, aber es gibt ja diese Arte-Doc. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist, glaube ich, ein 2- oder 3-Teiler. Der ist ja zu empfehlen. Und ich habe das eben erst kürzlich wieder angeschaut. Ich habe das vorher schon mal angeschaut. Und ich glaube, es sind 3 Teile und da geht es auch jedes Mal 50 Minuten oder so. Und ich glaube, deswegen war ich sowieso schon so ein bisschen im Thema drin und habe dann eben deswegen auch um 10, da ging es dann in der Thilo Mischke-Doku ein bisschen mehr um dieses Amerika-Thema, um Trump und so. Und da habe ich ein bisschen abgehängt. Ich hatte ein bisschen andere Vorstellungen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es geht noch mehr über die europäische Christenheit, über halt irgendwie Deutschland so. Da war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich, aber ansonsten fand ich sie eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also ich war überrascht und ich war auch überrascht über mich selbst. Ich bin eigentlich sonst nicht so, aber das hat mich echt mitgenommen. Also ich habe 2-3 Mal Stellen gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht weine. Und das passiert mir sonst eigentlich nicht so bei dem Thema. Aber da habe ich gemerkt, oh, es macht was mit mir, weil ich das kenne, die Melodie kenne, die Geschichten kenne so ein bisschen und mich das einfach irgendwie schon jetzt negativ berührt hat. Ja. Und für dich, wie war es für dich?
Was waren das für Stellen?
Ja, diese ganzen Heilungsgeschichten. Also ich glaube, am schlimmsten war es bei diesem Typen der war im Rollstuhl und der ist da, die haben so drauf gefilmt, ist da gestanden und sie haben so wirklich so kurz vor dem Gesicht haben sie so auf ihn eingesprochen und man hat ihm irgendwie angesehen, es ist nicht ganz angenehm. Und ich habe mich so wiedergefunden in diesem Moment, weil ich das auch erlebt habe, 2-3 Mal in meinem Leben. Und das ist so ein komischer, hilfloser Moment irgendwie. Ja, das war so, glaube ich, der Moment, wo ich ein bisschen geschluckt habe.
Ich muss sagen, mir hat die Doku grundsätzlich auch sehr gut gefallen. Ich finde, dass der Thilo Mischke eine tolle Art hat. Ich frage mich auch, ob der die Fragen vorbereitet oder ob das alles spontan ist. Aber die Art, wie er die Fragen formuliert, finde ich, da kommt ein Interesse rüber. Der scheint sich da wirklich sehr auf diese Erfahrung einzulassen und auf diese Lebenswelt von diesen Menschen. Und ich glaube, dass er das schon alles auch einordnet. Aber auf eine Weise, finde ich, kommt schon auch rüber, dass er die Menschen darstellen möchte oder dass er erzählen lassen möchte, wie die ticken. So, das finde ich, ist schon rübergekommen. Ich finde, also ich habe auch mich ein bisschen gefragt, also warum jetzt nochmal nach Afrika gehen? Was war da jetzt genau der Hintergrund? Und ich würde auch sagen, also ich hätte mir mehr auch den Fokus auf Deutschland gewünscht.
Mhm.
Oder, also ich habe da, in den Details habe ich schon auch meine Anfragen.
Aber
grundsätzlich war ich auf jeden Fall gut unterhalten. Das glaube ich schon.
Ich habe mich auch gefragt bei diesem, warum jetzt wieder nach Amerika und eben Afrika und so.
Mhm.
Aber ich habe dann gemerkt, naja, wir sind ja im Thema drin. Wir waren ja selbst so unterwegs. Ich habe beim, ich glaube, 25 Jahre ICF war ich dabei in Zürich im großen Stadion. Und da kam da Bonke, wie heißt der mit Vorname? Reinhard Bonke.
Reinhard.
Da war ich auch dabei. Und ich meine, ich kenne das, wir kennen diese Geschichten, wir kennen diese Szene. Und für uns ist das halt wie so ein bisschen kalter Kaffee. Aber grundsätzlich wurde die Dokumentation ja nicht für uns gemacht. Also die wurde ja für das ProSieben-Publikum gemacht. Und die kennen diese Verbindungen vielleicht nicht so. Also von daher kann man sich jetzt streiten, ob das, ja, war es jetzt nötig oder nicht. Weiß nicht. Vielleicht schon.
Ich muss sagen, das, was mir sehr gut gefallen hat, war die Auswahl der Experten. Also zum Beispiel, Manu, dass da Leute Schmied drin waren. Manuel, ja, klar, feiere ich natürlich sehr. Aber zum Beispiel auch Liane Bettnarz.
Das ist,
glaube ich, eine absolute Expertin in dem Bereich. Ein sehr gutes Buch geschrieben für die deutschsprachige Szene.
Ja.
Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, Annika Bruckschmidt, die, finde ich, hätte für den US-Bereich da noch reingehört. Die hat 2 Bücher mittlerweile über den US-Evangelikalismus geschrieben und über die Radikalisierung da. Annika Bruckschmidt, super, macht ganz tolle Arbeit. So, aber ansonsten, da waren eine Menge wirklich guter Leute drin. Es hat ja im Vorfeld auch so ein bisschen die Frage gegeben, jetzt hier Daniela Jacobi. Ich finde, die hat einen extrem guten Job da gemacht.
Die hat es mega gemacht, ja.
Das war wirklich hervorragend. Und sie ist ja da jetzt als, ja, mit ihrer Geschichte gewesen, mit ihrer Perspektive als Aussteigerin.
Mhm.
Und das fand ich, die hat das wirklich sehr klar und gut analysiert. Ist dann ja später nochmal in einem längeren Podcast zu hören gewesen, wo ich finde, das ist auch wirklich herausfordernd, da, ich glaube, das ging eine Stunde oder so. Da finde ich, hat sie sich auch wirklich gut geschlagen. Vor allen Dingen auch, weil sie mit Fragen konfrontiert worden ist, wie ich finde, das ist so eine Range gewesen an Wissen, was man da haben muss.
Mhm.
Und ich finde, sie hat es gut gemacht. Sie ist da sehr bei sich geblieben.
Ja.
Und bei Dingen, wo man sagen müsste, okay, da müsste man eigentlich jetzt mal in die Forschung gucken oder so, da ist sie dann auch sehr deutlich gewesen, hat da nicht irgendwie rumgeeiert und da irgendwie was sich aus den Fingern gesogen, sondern hat dann deutlich auch gesagt, okay, dazu kann ich was sagen und dazu nicht.
Mhm.
Also finde ich einen tollen Auftritt. Grüße gehen raus. Daniela, good job. Wirklich cool.
Ja. Das fand ich auch, und das war auch so ein Moment für mich, wo ich ein bisschen gemerkt habe, wow, Tränen steigen da auf, als sie selbst das von sich gesagt hat. Es gab doch so eine Stille, wo jetzt muss ich, glaube ich, doch weinen. Da habe ich auch gemerkt, wow, du sagst das gerade für uns alle irgendwie, Daniela. Du machst das nicht nur für dich allein, das ist irgendwie auch für ganz viele Menschen, die aus solchen Systemen ausgestiegen sind. Du repräsentierst uns damit auch so ein bisschen. Und ich meine, man muss es auch einfach mal sagen, es ist scheiße mutig. Also sie steht da mit dem Gesicht. Mhm. Der andere war ja anonym, was ich auch komplett verstehe. Also man muss sich ja nicht zeigen, aber sie hat es gemacht. Sie hat mit ihrem Namen, ist sie da hingestanden, und die bekommt ja wirklich auch sehr viel Hass. Über sie wird sehr viel gesprochen und gelästert. Und also das finde ich absolut Hut ab.
Mhm. Ja, mit Klarnamen. Wirklich sehr mutig.
Mhm.
Kann ich auch nur unterstützen. Sehr cool. Ja, und auch das, was du sagst, ich glaube, dass sie wirklich für viele Menschen spricht. Das ist mir nochmal deutlich geworden bei der Folge heute Morgen, beziehungsweise das ist mir deutlich geworden hier bei, sag schon, Sascha und Jule Lobo.
Feel the News, meinst du?
Feel the News, so. Bei Feel the News wurde gesagt, ja, das wusste ich gar nicht, die Jule Lobo hat ja auch irgendwo so einen Hintergrund und hat das auch so beschrieben, dass das sehr, sehr stressig war für sie, so sich damit auch auseinanderzusetzen. Und da denke ich mir, ja krass, Das ist offensichtlich, ist das echt ein breites Thema, dass ja das Christentum irgendwo auch viel Schaden anrichtet und das ein Thema für Leute ist. Schon interessant.
Ich habe das, kürzlich waren Nana und Mona von Fuck Purity bei Kim Hoss bei diesem Sirenentalk. Das ist auch so ein Podcast und Kim Hoss ist ja auch so eigentlich eine bekannte Person jetzt online und so. Und die ist anscheinend auch in einer Freikirche aufgewachsen. Also es gibt, ich glaube, es gibt schon ganz viele von uns so ein bisschen überall versteckt.
Voll, absolut.
Der Podcast fand ich sowieso sehr gut. Also Feel the News, das ist echt anhörenswert. Ich finde, das haben die echt gut gemacht, die beiden.
Ja, fand ich tatsächlich auch. Sollen wir mal ein bisschen in die Reaktion reingehen oder möchtest du vorab noch?
Ja, ich wollte vielleicht noch was sagen, was ich ein bisschen vermisst habe, aber mich auch ein bisschen frage, ob man das überhaupt irgendwie besser machen hätte können, weil es einfach wirklich sauschwierig ist. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, es geht wie zu schnell. Also es werden so viele Themen angesprochen in der Doku, wo ich vielleicht gedacht habe, ist vielleicht besser, wenn man nicht ganz so viel nimmt, aber das dann ein bisschen besser erklärt. Und gerade so mit dem Titel, das Streben nach Macht, das ist ja auch immer so, das kommt, da kommen wir dann auch später vielleicht dazu mit den Reaktionen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen schwierig zum Verstehen. Was heißt denn jetzt Macht? Und vielleicht hätte man das ein bisschen besser einordnen können oder erklären können. Ja, das kam schon stellenweise, aber es ging halt, es waren so viele Themen und irgendwie, man hätte, glaube ich, noch mehr drehen müssen. Und dafür ist, das war ja jetzt schon lange. Aber das fand ich manchmal so ein bisschen schwierig irgendwie.
Ja, ich da habe auch den, also ich glaube, irgendjemand hat auch kritisiert, ich glaube, das war sogar Jasmin von Liebe zur Bibel, die hatte gesagt, sie hat keinen roten Faden entdeckt. Und ich glaube, ich verstehe, was sie meint, weil ich glaube, dass da sehr, sehr viele Themen, und dann ist man auch mit Kontinenten hin und her gesprungen und so.
Ja,
und das ist, glaube ich, ganz schnell den Eindruck auch erwecken, da werden sehr, sehr viele Dinge in einen Topf geworfen, ohne dass es angemessen ausdifferenziert wird.
Ja.
So, diese Kritik kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Doku jetzt nur einmal gesehen und ich vermute, dass wenn man die jetzt zwei, dreimal durchsehen würde, würde man wahrscheinlich denken, ja, okay, steckt schon mehr drin und es ist wahrscheinlich dicht und deswegen wahrscheinlich schon durchdachter, als man es beim ersten Mal sieht. Aber so jetzt beim ersten Mal durchgucken, würde ich auch sagen, boah, das ist recht all over the place auf eine Weise.
Ich habe ja auch das Radio 1 Interview mit Thilo Mischke gehört und das hat dann wie so ein bisschen ergänzend dazu gewirkt. Ich habe mir einfach überlegt, jetzt in den Schweizer Fernsehdokumentationen, eine große Empfehlung, die sind immer sehr, sehr gut gemacht. Da gibt's ganz oft so animierte kurze Einspieler, wo das irgendwie erklärt wird. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, dass man das kurz analysiert. So ist es entstanden, bla bla bla. Und dann wie so ein Sum-up quasi macht. Dann wäre es vielleicht ein bisschen noch verständlicher gewesen. Aber ja, also keine Ahnung. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt eine berechtigte Kritik ist oder ob das einfach eben, weil ich es auch nur einmal gesehen habe. Genau, Motzen auf hohem Niveau. Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Können wir gleich nochmal ins Detail eingehen. Ich würde mal, wenn das okay ist, mit Evelyn Baumberger anfangen.
Absolut.
So, die hat in ihrer Story hat sie Folgendes geschrieben. Sie hat geschrieben über die ProSieben-Reportage hin und her gerissen. Zum einen gibt es natürlich diese Fundis. Zum anderen ist die Sendung so reißerisch, dass ich sie kaum ernst nehmen kann. Extreme Bewegungen wie CFAN, also Christ for Our Nations, sind für Europas Evangelikale nicht repräsentativ. So, was denkst du dazu?
Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich nicht ganz einverstanden bin mit Evelyn. Sie ist eine Freundin von mir und wir sind eigentlich ganz oft auf der gleichen Linie. Aber da war ich so ein bisschen, so reißerisch fand ich es nicht. Also ich habe Thilo, wie gesagt, wie du auch, sehr als ausgewogen empfunden. Und vielleicht habe ich eine andere Herangehensweise. Das habe ich im Chat bei uns ja auch geschrieben, im Glaubensweite Chat, dass ich das ganz klar trenne. Also Evangelikale sind für mich, das hat so einen amerikanischen Touch. Das sind für mich vor allem so diese charismatischen und pfingstlichen Kirchen. Und klar gibt's natürlich auch in Deutschland dann, keine Ahnung, irgendwelche FEGs oder so, die sich dann annähern diesem Evangelikalismus und das irgendwie teilen. Aber für mich war das jetzt irgendwie, also ich fand, es ging um Evangelikale und darum ging's auch so. Ja.
Ich find's super schwierig. Also einmal, ich glaube, es ging ja vor allen Dingen, also der Titel dieser Doku hieß ja Radikale Christen. Und ich finde es spannend, weil ich kenne radikale Christen nicht aus der wissenschaftlichen Forschung. Also ich habe kein Buch, wo das drin steht. Und also ich würde sagen, das sind Themen, mit denen ich mich seit Jahren wissenschaftlich beschäftige. Radikales Christentum. Es gibt eine Version, die Radical Theology. Das ist was völlig anderes. Und das ist so Nische. Das ist die Gottes-Tod-Theologie in den 60ern. So, aber das ist ja was völlig anderes. Ich würde sagen, dieser Begriff radikale Christen, das kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehen tatsächlich. Vor Jahren hat es mal eine Serie, eine Doku gegeben, die auch sehr kritisiert worden ist. Die hieß Unter falscher Flagge. Und da ging es auch im Untertitel um radikale Christen. Ich glaube, dass das so eine Formulierung ist, die in dem Journalistendeutsch sozusagen benutzt wird. Und das ist aber voll schwammig. Da ist nicht klar, was da drunter zu fassen ist. So, und dann wird immer auch mal mit Evangelikalen der Begriff wird dann benutzt. Fundamentalisten wird immer mal so benutzt. Vielleicht dann auch mal rechte Christen. Aber die Begriffe werden eben nie wirklich trennscharf definiert. Und ich glaube auch, dass das nicht sonderlich einfach ist. Ich war ja vor ein paar Monaten, war ich in der Nähe von Hannover in Loccum bei einer Tagung über Evangelikalismus. Und es war sehr, sehr spannend da zu sehen. Natürlich kann man aufzeigen, wo kommt der Begriff Evangelikalismus her? Wer hat diesen Begriff benutzt? Inwiefern haben sich Evangelikale in den letzten Jahrzehnten von Fundamentalismus abgegrenzt? Und dann aber zu sehen, okay, wer möchte sich denn heute überhaupt noch evangelikal nennen? Und ich glaube, dass es gute Gründe gibt dafür zu sagen, dass es eigentlich so eine fundamentalistische Übernahme des Begriffs evangelikal gibt. So, das stelle ich mal als These in den Raum. Ich glaube, dass Menschen, die man jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive eher dem Fundamentalismus zuordnen würde, dass man sagen würde, die nennen sich heute bibeltreue Evangelikale. Und dass Menschen, wo man früher sonst gesagt hätte, ja, die haben eher ein evangelikales Verständnis, dass die heute dann eher sagen, ja, ich bin Baptist oder ich bin Evangelikal, ich bin Methodist oder was weiß ich, die aber den Begriff evangelikal nicht mehr nutzen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Evangelikalismus in den USA sich so stark radikalisiert hat, dass man da vielleicht Berührungsängste hat. So, wäre eine These, kann man, glaube ich, Gründe für anführen. Aber das wäre mein Punkt. Ich glaube, dass die Begrifflichkeiten, dass die sehr, sehr unscharf sind. Und dass sich die dann im Fernsehen wahrscheinlich mit so einem Hülsenbegriff radikale Christen verhelfen, wo keiner so genau weiß, was ist denn das jetzt eigentlich?
Also ich würde sagen, dass ich das mit radikal schon öfters höre oder gehört habe. Eben gerade von diesen Menschen, die sich sehr als Biblizist oder biblisch und wortgenau und so verstehen, weil sie dann eben sagen, dass sie ihren Glauben halt radikal ausleben, radikal lieben, radikal evangelisieren und so. Also das kenne ich so schon. Und zu deiner anderen These, ja, vielleicht ja. Also man bringt das ja so ein bisschen, Evangelikalismus bringt man so ein bisschen mit Billy Graham aus den 60ern so ein bisschen in Verbindung. Das ist da so aufgetreten. Und ich weiß nicht, ob das sein Sohn war, der sich davon jetzt auch distanziert hat. Also dass diese ganze Trump und MAGA, bin mir gar nicht sicher, aber irgendjemand aus dieser Graham-Familie hat sich auf jeden Fall distanziert davon und hat gesagt, dass Billy Graham sich davon nie irgendwie einwickeln lassen hätte. Also von daher könnte das schon sein, dass sich das irgendwie so entwickelt hat, dass sich das verschoben hat. Aber wie gesagt, also für mich ist das ein Begriff, auch jetzt als Methodistin, ich bin nicht evangelikal, der Methodismus ist nicht evangelikal. Also das, wenn das aus den 60er Jahren stammt, der Methodismus ist 1733 rum erstanden, das ist da passiert. Also das ist eine Reformationsbewegung oder ist vielleicht pietistisch, könnte man sagen. Und so verstehe ich jetzt zumindest auch in der Schweiz oder in Deutschland sind sehr viele Freikirchen pietistisch geprägt. Und klar verschieben sich ja dann die Schwerpunkte. Also man übernimmt dann ja ganz viel, sei es Worship, sei es Predigtstil und so weiter. Aber ja, ich hatte jetzt da keine Mühe, ehrlich gesagt. Also ich habe mich da weder in einen Topf geschmissen gefühlt noch. Und ebenso dieses radikal, fundamentalistisch, dann weiß man ja, um wen es geht irgendwie.
Ja, und irgendwie auch nicht, weil ich glaube, es fühlen sich dann einige angesprochen oder andere auch nicht. Ich hätte mir da gewünscht, dass man eine Definition voranschiebt.
Ja, gut.
Ich glaube,
ja.
Es kam sowas wie, ja, die nehmen die Bibel sehr ernst oder sowas, oder die nehmen die Bibel absolut. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Kennzeichen. Also ich würde sagen, das Kennzeichen für Fundamentalismus, so wie ich das aus der wissenschaftlichen Forschung kenne, ist eben die Überzeugung oder die Lehre, dass die Bibel irrtumslos ist. Ja, das ist der zentrale Punkt. Und man kann da, glaube ich, zurückgehen und kann sagen, in Deutschland zumindest hat sich lange Zeit die evangelikale Bewegung, also sowas wie die evangelikale Allianz, die evangelische Allianz, die hat sich gegen diesen Begriff gewehrt. Ja, deswegen hat früher als die weltweite evangelikale Allianz sich, evangelische Allianz sich gebildet hat, da haben die Deutschen nicht zugestimmt, weil sie gesagt haben, also diese Irrtumslosigkeitsbegriff, da können wir nicht mit. Und dann haben die so ein eigenes europäisches Netzwerk erstmal gemacht. So, oder man findet so ein Buch, ein ganz wichtiges Buch, Alarm um die Bibel, von einem Pastor Bergmann, der sich sehr, sehr vehement als Evangelikaler, als Pietist, sich gegen die historisch-kritische Methode und wissenschaftliche Bibelforschung ausgesprochen hat und gleichzeitig dann aber auch sagt, also fundamentalistisch sind wir auch nicht. So, und da dann das schon abgrenzt. So, und ich weiß nicht, wie das heute noch sehr deutlich geht, aber ich würde sagen, ein zentrales Merkmal wäre eben wirklich diese Frage nach der Unfehlbarkeit der Bibel.
Und das ist vielleicht, also ja, du hast wahrscheinlich recht, weil das ist ja das, was ich so ein bisschen vermisst habe, dass eben in der Doku dann nicht so klar herauskam, um was, also doch schon, um was es geht, aber eben so diese Einordnung vielleicht, dass man eben so eine Animation oder sowas gemacht hatte, um diese Begrifflichkeiten zu beschreiben. Weil ich denke, was ja auch immer wieder jetzt zu hören ist, dass, keine Ahnung, wenn ein Mensch halt nicht mehr passt, dann wird er schnell rechtsextrem. Es gibt so, kennst du das? Es gibt so einen Reim sogar, das liest man manchmal. Wird der Mensch schnell unbequem, ist er gerne rechtsextrem. Irgendwie
okay.
So.
Okay, nee,
ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Ich lese es momentan überall in Kommentaren oder so. Also so quasi diese, ja, ich darf ja nichts mehr sagen, sonst werde ich ja rechts. Und vielleicht, ich keine Ahnung, es ist halt ProSieben und da schauen halt auch viele Leute zu, die das vielleicht nicht so einordnen können oder das ein bisschen schwierig ist. Und da hätte es vielleicht geholfen, dass man diese Begriffe so ein bisschen klarer noch definiert. Über was sprechen wir heute, wenn wir von radikalen Christen sprechen, wenn wir von rechtsextrem oder rechtsradikal oder was auch immer sprechen.
Voll. Ich glaube, das war auch eine Kritik, die im Vorfeld an der Doku kam. Da haben wir hier Jana Heiholder und Jasmin Neubauer in ihrem Podcast, ich weiß gar nicht, wie heißt der, In Zeiten wie diesen oder was?
Genau.
Keine Ahnung. Jana und Jasmin. Da haben die auch eine Folge gemacht, wo sie diese Doku schon mal vorbesprochen haben. Mir ist da ein Satz hängen geblieben, das geht so ein bisschen in die Richtung mit diesem Rechts. Beziehungsweise vielleicht passt da sogar noch besser, die Jasmin hat im Nachgang hat sie einen Post von Markus Wenz hat sie geteilt. Das lese ich mal vor, das passt, glaube ich, noch besser. Da stehen nämlich enttäuschend, wie ProSieben Evangelikale in eine rechte Ecke drängen und einseitig darstellen. Unser Ziel ist es, Liebe und Hoffnung zu teilen, nicht Macht zu ergreifen. Medien sollten mehr Verantwortung übernehmen und keine Vorurteile schüren. Und ich glaube, in dem Podcast von Jana und Jasmin hat Jasmin auch so sich sehr irritiert darüber gezeigt, dass sie in die rechte Ecke gestellt worden ist, weil sie sagt, sie hat ja mit der AfD noch nichts zu tun. Was sind deine Gedanken dazu?
Die rechte Ecke. Absolut. Also habe ich das nicht so gut ausgedrückt. Das war ja genau so ein bisschen meine Kritik auch, weil ich das eben ein bisschen irreführend finde. Also wenn man von Macht spricht, dann denkt man eben zum Beispiel, keine Ahnung, an irgendwie einen König oder einen Diktator oder so. Aber man denkt halt dann nicht an Ute, die in eine FEG geht und sonntags morgen in den Gottesdienst. Und vielleicht wäre es da besser gewesen, von Einfluss zu sprechen oder von Relevanz. Also ich habe bei IGW studiert und da ging es immer um relevante Kirchen. Wir müssen relevant werden. So, also das ist vielleicht ein besserer Begriff, dass es den 90% von Gottesdienstbesuchenden in evangelikalen Gemeinden nicht darum geht, irgendwie politische Ämter zu übernehmen oder Diktaturen zu errichten. Das müsste ja eigentlich klar sein. Aber das wird halt dann so ein bisschen vielleicht auch suggestiert, dass es allen dann um das geht. Und ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel Jasmin das nicht im Sinn hat. Also sie möchte nicht Bundeskanzlerin werden und irgendwie Menschen, keine Ahnung, dann irgendwie bestimmen, was die machen. Ich glaube, die ist da weit davon entfernt.
Ich kann mir, also ich würde sagen, auf eine Weise ist Jasmin total unpolitisch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Jasmin irgendwann in irgendwelchen Gremien von welcher Partei auch immer sitzt und versucht, da politische Ämter zu nehmen oder sowas. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht bei sehr vielen Pastoren, die jetzt sich da äußern oder die, also auch so ein Ben Fitzgerald, ich sehe jetzt nicht, dass der irgendwann im Kreisverband der AfD in Lörrach sitzt. Also da haben die ja auch gar keine Zeit für. Ja, oder so Leute wie Jana, ja, die arbeitet als Ärztin. Wann soll die sich denn noch irgendwie, weiß nicht, bei der FDP in Kreisverband setzen? Kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich nicht. Sehe ich nicht. So, und ich finde aber spannend, ich habe heute noch gesehen, es gab bei Instagram verschiedene Leute, wir haben ja noch gerade vor der Wahl und jetzt wird gerade geguckt, dass nochmal so die letzten Stimmen für Trump wahrscheinlich mobilisiert werden. Und eine Sache, womit fundamentalistische Pastoren in den USA werben, ist sowas wie Trump vows to create faith office with access to Oval Office. Also Trump verspricht den konservativen, fundamentalistischen Pastoren, ihr kriegt ein Büro neben dem Oval Office. So. Oder eben, dass Trump möchte eine Taskforce ins Leben setzen, die antichristliche Einstellungen aus der Gesellschaft rauskickt. Gibt's auch so eine Werbung, so eine Schlagzeile. So, und in der Doku, finde ich, kam das auch sehr gut rüber, diese Idee. Ja, da ist jetzt jemand, da war doch dieser eine Pastor, der sagt, ja, Trump gibt uns einen Platz am Tisch. So, dass wir vielleicht nicht regieren, aber wir haben zumindest etwas, was wir sagen können und können Einfluss nehmen. Und für mich ist aber folgende Frage. Also, ist es so, dass die Christen in Deutschland, und ich spreche jetzt mal von wirklich der kompletten Breite, ich nehme jetzt mal die komplette Breite, würden die sagen, dass sie so einen Einfluss grundsätzlich gar nicht möchten? Also ich würde ja sagen, naja, da so einen Einfluss, das wollen wahrscheinlich schon alle irgendwo.
Absolut.
So, und von daher, ja, weiß ich nicht. Vielleicht sich nicht politisch engagieren und selber in der Position sein, dann auch die Verantwortung zu übernehmen, aber so, dass die eigenen Ideale irgendwo sich auch politisch abbilden, ich glaube, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache.
Absolut. Aber es ist ja auch menschlich. Also ich glaube nicht, dass es ein christliches Problem ist, sondern es ist ein menschliches Ding. Wir wollen ja relevant sein. Wir wollen ja irgendwie gehört werden oder zu denen gehören, die das irgendwie richtig und gut machen. Und ich denke, was man bei diesen Themen ja immer vergisst, ist, dass diese Menschen sehr überzeugt sind von ihrem Glauben und von ihren Moralwerten und Normen und so. Und da ist es ja eigentlich absolut legitim, dann davon auszugehen, dass sie sich da auch Einfluss wünschen. Mhm. Ob jetzt das ein guter Einfluss ist oder nicht, aber es ist ja völlig verständlich. Also auch die Linke oder, keine Ahnung, irgendwelche kommunistischen Parteien, die möchten ja Einfluss haben, weil die ihre Sache so gut finden. Das macht ja eigentlich schon Sinn. Ja, ich weiß nicht, was ich ein bisschen vermisse dann jeweils in solchen Diskussionen, auch jetzt zum Beispiel, du hast diesen Podcast von Jana und Jasmin angesprochen, ist so, die haben ja eine Grundskepsis. Also vor allem halt gegen liberale Christmenschen, gegenüber der evangelischen Kirche und so, gegenüber der Politik etc. etc. Aber sie haben keine Kritik oder keine Skepsis gegenüber solchen Sachen wie jetzt Trump zum Beispiel oder dass jetzt eben die AfD das vielleicht gar nicht so gut meint. Also es ist so, es wirkt auf mich halt immer so ein bisschen naiv. Jetzt verspricht Trump, da überkommt das Büro neben dem Oval Office. Und jetzt glauben alle, der muss ja Christ sein. Aber dass der das vielleicht einfach nur aus Kalkül macht, das kann man dem fast nicht zutrauen. Weil der kämpft ja für unsere Sache. Und ja, vielleicht noch so ein neues Thema. Es geht ja auch um den Ketzer der Neuzeit, um Leo Jäger in dieser Dokumentation. Und das vermisse ich halt da auch so ein bisschen. Also wie schnell der sich jetzt so gut eingefügt hat in diesem System, in diesem Glaubenssystem, wie schnell der Kananäisch gelernt hat, der spricht ja perfektes Christendeutsch. Das ist mir alles ein bisschen zu schnell. Und ich wünschte mir da schon auch, dass die Leute ein bisschen skeptisch wären.
Genau, und das würde ich gerne noch ein bisschen unterfüttern. Weil dieser Begriff rechte Ecke, den muss man, glaube ich, mit Leben füllen. Oder man muss die Kritik, die politische Kritik an eben solchen, also an einem Leo Jäger, an Jana und Jasmin und so weiter, die oder generell vielleicht auch eher an diesen sehr konservativen, sehr, ja, wie soll ich sagen, fundamentalistischen Christen, die finde ich, diese Kritik muss man deutlicher machen, die muss wirklich scharf sein. Und ich würde sagen, auch wenn jetzt viele von denen wahrscheinlich sich nicht in politische Ämter wählen lassen, glaube ich, dass man trotzdem sagen kann, dass es da eine politische Komponente gibt. Und da würde ich eben sagen, wichtig wäre zum Beispiel so ein Begriff wie der vorpolitische Raum. Ja, das ist ja bei den, in der neuen rechten Szene ist das ja ein Riesenthema. Also dieses Einnehmen des vorpolitischen Raums. Also da gehören ja dann Sportvereine zu, da gehört aber auch sowas wie Social Media zu, da gehören Kirchen zu und so weiter. Und da will man den vorpolitischen Raum will man in einer Art und Weise prägen, so dass eben bestimmte Positionen, die in der neurechten Szene wichtig sind, dass die gesetzt werden. Und da würde eben vor allen Dingen sowas zu zählen wie Diffamierung von demokratischen Institutionen. Und ich glaube dahingegen, Jasmin stellt in dem Podcast stellt sie die Frage, ja, warum werden wir eigentlich als so gefährlich angesehen? Ja, das ist ja in der Doku tatsächlich auch ein Punkt. Warum werden die eigentlich als gefährlich angesehen? Die greifen ja gar nicht zur Macht. Die wollen sich ja nicht in politische Ämter wählen lassen. So, aber das Problem ist, dass sie im vorpolitischen Raum eine wichtige Rolle einnehmen können, weil sie eine große Reichweite haben. Und diesen vorpolitischen Raum können sie nutzen, um demokratische Institutionen zu delegitimieren. Ich habe ein richtig geiles Zitat von Thorsten Dietz gefunden, was, glaube ich, das sehr, sehr gut erklären kann. Weil eigentlich geht es, glaube ich, um Vertrauen. Ich glaube, dass das, was die Gefahr ist, dass sie Vertrauen in Demokratie kaputt machen können.
Ja,
oder einen Beitrag dazu zählen. Ich lese mal vor. Thorsten Dietz schreibt in Menschen mit Mission auf Seite 274, da geht es um Folgendes. Dieses absolute Vertrauen auf die Bibel ist die Kehrseite eines totalen Misstrauens gegenüber der modernen Welt. Wer so gläubig sein möchte, kann letztlich nur noch Menschen vertrauen, die ganz genauso der Bibel vertrauen. Alles außerhalb dieses Kreises ist nicht mehr vertrauenswürdig. Dem sogenannten modernen Denken mit seinen Wissenschaften wird grundsätzlich misstraut. Das Gleiche gilt für die Politik, für Bildungsinstitutionen, die Medien. Man traut auch keinen christlichen Gläubigen, die Bibel anders lesen. Insbesondere den historischen Bibelwissenschaften begegnet man mit äußerster Aversion. So, das erklärt's für mich. Ja, volles Vertrauen, absolutes Vertrauen in die Bibel und gleichzeitig absolutes Misstrauen in Medien, Politik, Bildung und so weiter. Weiß ich, möchtest du da noch drauf einsteigen?
Nee, es ist ja genau das, was ich gesagt habe, wo ich eben vermisse, dass man ist gegen alles skeptisch. Aber dann verliert man diese Skepsis komplett, wenn sich jemand plötzlich so ausdrückt wie man selbst.
Voll,
und von sich
voll.
Sagt, ja, ich bin jetzt Christ, ne? Und dann medienwirksam noch inszeniert, dass man eine Taufe hat in Costa Rica am Meer. Und per Zufall sind da noch 5 Kameras dabei. Also ich persönlich werde da einfach kritisch. Ich habe so ein evangelikal oder fundamentalistisch Radar. Und der schlägt da aus. Ich finde es einfach, ich möchte ihm das nicht unterstellen, diesem Leo Jäger. Ich kenne ihn nicht. Es kann sein, dass er sich wirklich damit Leib und Seele jetzt in diesen Glauben hineinstürzt und das kennenlernt. Aber bevor ich nicht sehe, dass sich da was ändert und der sich sein Leben wirklich irgendwie umkehrt, bleibe ich skeptisch. Und diese Skepsis, die wünschte ich mir eben auch von fundamentalistischen oder konservativen Christmenschen. Mir ist noch was anderes in den Sinn gekommen, was ich glaube, was auch so ein bisschen ein Problem ist mit diesem Begriff rechts.
Okay.
Und ich vergleiche das vielleicht so ein bisschen mit dem Rassismus-Thema. Ich bin keine Expertin in diesem Thema, absolut nicht. Aber ich habe das Gefühl, Menschen lassen sich nicht gerne als Rassist oder Rassistin bezeichnen,
ja,
weil das natürlich auch was Schlechtes ist.
Ja.
Und das ist sehr ähnlich mit diesem Begriff Rechts. Also man ist nicht gern rechtsradikal, das Nazi oder so. Und ich habe deswegen angefangen zu sagen, deine Aussage war. Also das ist wie außerhalb von dir. Du bist es nicht, aber das, was aus deinem Mund gekommen ist gerade, das könnte man so einschätzen. Und ich glaube, dass das vielleicht hilfreicher ist, die Menschen nicht als Nazi zu bezeichnen oder als rechtsextrem, weil die das wirklich nicht denken von sich. Also die ganz viele Menschen denken von sich nicht, dass sie rassistisch sind.
Der Leo Jäger war ja vor einiger Zeit schon bei YouTube bei Jasmin in einer Sendung. Und das, ich glaube, das ist genau das. Der Titel dieser Sendung war, glaube ich, so, ist der Ketzer Christ? Und ich glaube, Jasmin war so voll aufgeregt so und wollte, boah, der wird jetzt bald Christ. Und dann fing sie an zu sagen, ja, wie kann das eigentlich so sein, dass du, obwohl du kein Christ bist, so voll die ähnlichen Werte hast? Ich glaube, da ist genau das passiert. Da ist eine Art von Vertrauen entstanden, weil jetzt auf einmal jemand da war, oder vielleicht auch sind ja mehrere Leute, die da irgendwie mit dranhängen, die sind vielleicht keine Christen, aber die haben die ähnlichen Werte. Und dann entsteht so ein bisschen was von Vertrautheit. Und dann fängt Leo Jäger da an zu erzählen, warum er denn genauso tickt und erzählt dann, dass er schon in der Grundschulzeit mit Verschwörungstheorien, 9/11 und so weiter in Verbindung gebracht worden ist. Verschwörungstheorien, finde ich, sind kein Spaß. Verschwörungstheorien ist genau das, Diffamierung von demokratischen Institutionen. Ja, wenn gesagt wird, der Staat, der belügt uns, was 9/11 und so weiter angeht, dann ist das echt eine wirklich sehr, sehr krasse Sache. Ich würde sagen, man kann sagen, dass Hitler sehr stark von Verschwörungstheorien profitiert hat damals, Dolchstoßlegende zum Beispiel. Das ist ein Riesenthema im rechtsextremen Diskurs. Muss man ernst nehmen. Verschwörungstheorien ist echt ein Demokrat, eine Gefahr für Demokratien. Haut er aber in dem Vortrag einfach, in der Sendung einfach so raus. Und dann später, ich zitiere mal, sagt er Folgendes. Der sagt, Werte wie, okay, der Staat hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, keine Frage. Aber der hat nicht die Daseinsberechtigung, die er aktuell einnimmt und die er in Zukunft auch für sich beanspruchen möchte. So, also das heißt, der Staat, der deutsche Staat, wie er aktuell ist, hat keine Daseinsberechtigung, sagt Leo Jäger. Und das würde ich sagen, ist eine rechtsextreme Position, weil da der demokratische Staat abgelehnt wird. Und das ist so ein Nebensatz, das haut er da eben so raus und das kommt da aber einfach so völlig, ja. Und Jasmin, die geht da am Ende sogar auch noch ein bisschen drauf ein und sagt, ja, weil hier ist ja auch viel mit Satanismus und so weiter und deswegen kann man den ganzen staatlichen Einrichtungen und so weiter, kann man auch nicht vertrauen. So, also, vorpolitischer Raum wird aber mit extremen Ideen einfach mal so unterfüttert. So, und da würde ich eben sagen, ja, natürlich, Jasmin ist vielleicht nicht sonderlich politisch engagiert, ist vielleicht nicht Parteimitglied oder was weiß ich, aber da sind eben Dinge, die Demokratie erodieren. Und das ist ein Problem. Aus meiner Sicht finde ich an der Doku schade, dass Thilo Mischke das nicht stärker rausgearbeitet hat.
Genau.
Er hat dann eben gesagt, ja, der Leo Jäger ist ein rechter YouTuber und das zahlt eben wieder auf das, was Markus Wenz eben sagt. Ja, wir werden wieder in die rechte Ecke gestellt.
Genau.
So, aber das kann man ja benennen. Das kann man sehr, sehr deutlich machen. Und das, finde ich, ist ein großes Problem an der medialen Berichterstattung, also auch Y-Collective oder sowas. Die haben genau den gleichen Fehler gemacht, dass sie eben nicht rausgearbeitet haben, was sind eigentlich Rechtsextreme, wie definiert man sowas wie Rechtsextreme oder Rechts oder Rechtsradikal oder was weiß ich, wie definiert man das? Wo kommen diese Definitionen eigentlich her? Also die Definition, die ich jetzt zum Beispiel benutzt habe, dass also Rechtsextremismus, ein Teil davon ist Diffamierung von politischen Institutionen, kommt zum Beispiel jetzt eben vom Verfassungsschutz, wird aber auch von Gerichten akzeptiert. So. Und ist in der wissenschaftlichen Forschung, kann man nachlesen. So, aber das wird eben nicht gemacht. Das, finde ich, ist ein Problem.
Ja, absolut. Und ich denke, dass es auch, wenn man jetzt zurück zum Christentum kommt, dass es auch nicht christlich ist. Also wir lesen in der Bibel mehrfach, dass man dem Staat trauen soll, dass man für seine Obrigkeit beten soll. dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, ist ja so ein bekannter Ausdruck. Und ich denke, was eben auch da hineinspielt, ist noch so dieses Ding mit der Liebe. Also ähnlich wie jetzt mit rechts. Ich bin doch nicht rechts. Ich strebe nicht nach Macht als Christ. Ich bin ja liebevoll. Mein Hauptziel ist, Liebe zu verbreiten. Aber man vergisst, dass Liebe eben auch aushält, dass eine andere Meinung Platz haben muss neben mir. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen in meinem Umfeld, der große, große Mühe hat mit Transgeschlechtlichkeit oder Intergeschlechtlichkeit. Und ich konnte das irgendwie gut abholen und habe dann auch gesagt, dass ich das nachvollziehen kann, dass sich diese Person unsicher fühlt. Und habe dann aber am Schluss gesagt, wenn du lieben möchtest und wenn du in einer Welt leben möchtest, wo jeder Mensch selbstbestimmt entscheiden kann über sein Leben, dann musst du das am Ende, egal was du davon hältst, aber dann musst du das stehen lassen können, weil das ist die Entscheidung dieses Menschen. Und ob du das gut findest oder nicht, das ist Nächstenliebe, dass du diesen Menschen stehen lässt. Und ich glaube, das ist ja das Problem jetzt bei eben Jana, bei Jasmin, bei all so diesen Leuten, die wir so ein bisschen kennen, dass da irgendwie ein verzerrtes Bild auch von Liebe ist. Also Liebe heißt, du musst so werden, wie ich denke, dass du sein musst. Und so nicht dieses Stehen lassen. Und das wäre ja auch, man greift in etwas ein, man diktiert so ein bisschen, was richtig ist und was falsch. Und ja, finde ich schwierig, finde ich sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ähnlich jetzt da geredet habe, was du gerade ansprechen wolltest, aber jetzt geht's für mich so ein bisschen ins Gleiche rein irgendwie.
Ja, es erinnert mich ein bisschen an Sascha Lobo. Der hat in seiner Podcast-Folge Feel the News, hat er gesagt, wenn Christen von Liebe sprechen, dann ist es ungefähr so, wie wenn Putin-Fans von Frieden sprechen.
Oh, scheiße.
Das ist vielleicht... Ja. Fand ich sehr gut. Ja, weil es...
Hat was.
Ja,
man sieht es ja auch online. There's no love like Christian hate.
Ja, ist leider
also, ich finde es auch einfach bezeichnend. Ich war ja selbst mal so. Ich war ja selbst mal wirklich... Ich war nie ganz radikal, aber ich habe mich definitiv angezogen gefühlt. Ich habe mich auch ein bisschen profiliert dadurch, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ich weiß halt, wie es läuft. Ich kenne die unsichtbare Welt. Ich weiß, dass irgendwann Jesus wiederkommt und ihr alle wisst es nicht. Ihr werdet eigentlich verloren sein. Und ich habe das alles euch immer gesagt. Also ich war selbst so ein bisschen so. Aber ich glaube, was mich dann verändert hat, war, dass ich irgendwann die Kritik angefangen habe, doch ernster zu nehmen. Mhm. Und das vermisse ich. Also wenn schon so viele Menschen sagen, irgendwie stimmt da was nicht, das ist nicht liebevoll. Wenn jetzt Expertinnen und Experten sagen, ja, das kann man rechtsradikal einordnen oder das ist verfassungsschutzmäßig, ist das relevant, dass man sich dann nicht hinterfragt, dass man nicht einmal auf den Gedanken kommt, vielleicht muss ich das mal reflektieren. Und jetzt gerade bei Jana und bei Jasmin wünsche ich mir das eigentlich sehr, weil sie sich ja immer wieder fragen. Also die machen ganze Podcast-Folgen darüber, wo sie einfach sagen, ich verstehe einfach nicht, wie man das nicht verstehen kann, dass wir das gut meinen. Und ich denke so, einfach einmal ein bisschen Selbstreflexion, das fände ich wirklich gut, weil mir hat es dann schon geholfen, umzukehren und zu merken, boah, ich bin, glaube ich, doch ein bisschen falsch unterwegs.
Ja, ich greife das mal auf. Es hat von Idea Spektrum einen Artikel, einen Kommentar gegeben. Die Originalversion davon war hinter einer Paywall, die konnte ich nicht sehen. Aber IDEA hat, ja, wie nennt man das, so einen Instagram-Beitrag gemacht. Ich lese da kurz mal ein bisschen was draus vor.
Mhm.
Der ist überschrieben mit Schade um den Aufwand. Und die haben dann eben geschrieben, ja, der Thilo Mischke ist 2 Jahre über den halben Globus gefahren und so weiter. Für seine Doku Zurück zum Glauben, radikale Christen und ihr Griff nach Macht, befragt er junge, alte, ehemalige Christen, Theologen, Politiker, Influencer und vermeintliche tatsächliche Experten. Zu dumm nur, dass es diese große Verschwörung gar nicht gibt. Bemerkenswert ist an der Serie der gewaltige Aufwand und so weiter. Sie bemängeln dann christenfeindliche Klischees. Und dass es Dinge gibt, die auch unter Evangelikalen umstritten sind, die werden dann eben sehr, sehr hochgehangen. So, aber dann geht's tatsächlich dann darum, aber statt nach wirklichen Hintergründen und Zusammenhängen zu fragen, zwängt der atheistische Filmemacher alles gewaltsam in das Korsett seiner abstrusen Verschwörungstheorie. So, das finde ich ist
polemisch.
Spannend.
Das ist so polemisch.
Aber ich finde, da könnte man nochmal drüber reden, weil das ist, ich glaube, dass es da schon einen Punkt gibt. Und zwar folgendes. Ich glaube, dass Thilo sehr gut darstellt, wie das in den USA ist. Also, dass es da eben wirklich Trump-Supporter gibt, dass die auch wirklich sehr, sehr schräg unterwegs sind mit Verschwörungstheorien und so weiter. Und ich glaube, dass das nicht, wie soll ich das sagen? Das ist, glaube ich, nicht übertrieben gewesen oder sowas. Also ohne, dass ich da jetzt ein absoluter Experte bin, aber wenn ich Annika Brockschmidt lese, wenn ich andere Leute lese, die sich damit auseinandersetzen, das ist wirklich ein Problem. Da ist wirklich ein Extremismus, christlicher Nationalismus, kann man ja mal googeln, ist wirklich in den USA ein Riesending. Ja, ich habe heute noch gesehen, da gibt es Leute, ein ehemaliger, sehr hoher, ranghoher Mitarbeiter von Trump, der dann eben fordert, dass das Wahlrecht für Frauen einkassiert wird. So, also das sind wirklich extreme Positionen, die da hoffärtig werden. Project 25, das sind alles wirklich erschreckende Dinge, die da eine Rolle spielen. So, und ich glaube aber, das, was hier IDEA deutlich machen will, ist, in Deutschland ist es ja völlig anders. In Deutschland ist das alles kein Problem. Und da jetzt den Schlag zu machen, also dass die Evangelikalen, wer auch immer das jetzt sein mag, in Deutschland wirklich so krass sein sollen, wie die in den USA, das wäre ja übertrieben. Ja, willst du da schon direkt was zu sagen? Sonst.
Ich würde einfach gerne Daniela zitieren in diesem Podcast mit Thilo Mischke dann später, wo sie gesagt hat, er hat ihr genau diese Frage eigentlich gestellt.
Ja.
Und sie hat gesagt, ja, das mag jetzt vielleicht nicht so ein Thema sein, aber in 10 Jahren ist es es vielleicht. Und das Ding ist, das denke ich eben auch. Ich denke, dass wenn jetzt Trump wieder gewählt wird, dass er auch ein bisschen eine Blaupause wird für viele Menschen, die solche Einstellungen haben oder solche Machtgelüste wie dieser Mensch und sich dann vielleicht daran orientieren und plötzlich eben auch eins auf Christ machen. Also ich finde es ja erstaunlich jetzt zur Zeit, wie aus allen Ecken Menschen sich plötzlich bekehren. Russell Brand, der eine Anklage wegen sexueller Vergehen an der Backe hat, wird jetzt plötzlich Christ und steht jetzt auf einmal mit Jordan Peterson auf der Bühne. Und Jordan Peterson betet auf einmal das Vaterunser auf der Bühne, wo ich einfach denke, ja, ich eben wieder diese Skepsis. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Modell immer mehr auch hier in Europa Anwendung findet, dass man gutgläubige, gute Christmenschen manipuliert und so politisiert und eben auch gerade mit solchen politischen Aussagen, IDEA, sorry, aber das waren keine vermeintlichen Experten. Das waren Menschen dabei, die haben studiert, die sind wissenschaftlich fundiert unterwegs, die haben wirklich was im Kopf. Also eben gerade Manu Schmid zum Beispiel oder Liane Bettnatz, da kann man sagen, was man will. Aber es gibt natürlich auch eine persönliche Expertise wie bei Daniela. Sie ist genauso Expertin über ihre Geschichte und ihre Erfahrungen wie jemand anderes. Und diese Polemik und diese Manipulation, ich kann mir schon vorstellen, dass das früher oder später wahrscheinlich jetzt schon Teil von unserer Welt ist. Was denkst du? Siehst du das auch so?
Ich lese mal, ich habe einen Kommentar gefunden darunter von Simon Garrech, den kennen wir ja auch, Apologetik-Projekt. Und ich finde, der hat einen guten Punkt gemacht. Ich lese mal nicht den ganzen vor, aber einen Teil davon. Keine Frage, in der Doku wurden einige berechtigte Kritikpunkte angebracht, von unangenehmen Cringe-Momenten bis hin zu welchen, wo man wütend traurig geworden ist, über den nicht empathischen Umgang mit kranken, körperlich behinderten und homosexuell empfindenden Menschen. Auch der Trump-Hype, wie man ihn bei manchen Evangelikalen in den USA findet, ist gruselig. Ich habe es heute einem Ami-Apologeten entfolgt, weil mich dieser christliche Nationalismus auf seiner Seite genervt hat. Ich kann als Pro-Lifer und Christ einige Gründe nachvollziehen, die christliche Amerikaner dazu bringen, Trump zu wählen, und trotzdem kann man sich ja mindestens darüber einig sein, dass es beschämend ist, dass sich ein Trump vermutlich ins Fäustchen lacht, weil er es geschafft hat, von vielen, nicht von allen, Evangelikalen als ihr Mann gesehen zu werden und diese für sich zu instrumentalisieren. Dass junge Menschen in den USA sich deswegen von ihren Kirchen entfremden und diese verlassen, scheint dort viele gar nicht zu stören, die weiterhin unbeirrbar ihre Trump-Flaggen wehen. Und gleichzeitig ist es lachhaft, im deutschen Kontext von dem Griff nach der Macht zu sprechen. Wir haben hier weder die Anzahl an Menschen, um die Politik zu lenken, noch die Leute, in den dafür notwendigen Schaltstellen. Es ist unglaubwürdig, die evangelikale Bewegung in Deutschland im Zusammenhang von Macht, Politik und so weiter zu nennen. Man hätte sich viel deutlicher aufzeigen müssen, dass die Doku nur einzelne Ecken der Evangelikalen beleuchtet. Bei Zuschauern entsteht hier ein falscher Eindruck, der bei weitem nicht ebenso die theologische konservative Bandbreite in den evangelikalen Kirchen in den USA und weltweit widerspiegelt. So, das finde ich ist ein Punkt. Also das schon mal einzuordnen. Die Evangelikalen in Deutschland, wer auch immer dazu zählt, selbst wenn man jetzt alle dazu zählt, noch mit den Pfingstlern und den Charismatikern und alle, die alle zusammen in einem Pott, haben, glaube ich, nicht die wahnsinnige Durchschlagskraft. Ich habe mal recherchiert, es gibt in Deutschland, in Berlin, gibt es 33.200 Lobbyisten. Und nach meiner Info ist ein einziger davon von den Evangelikalen. So, und das war, glaube ich, Uwe Heimowski. Und der ist wirklich ein toller Typ, hat, glaube ich, einen sehr, sehr stabilen demokratischen Ansatz. Kann man nichts zu sagen, finde ich. So, also da finde ich, hat er einen Punkt. So, und deswegen meine Formulierung ist ja stärker, dass ich sage, das Problem bei den Evangelikalen, und da spreche ich jetzt auch sehr allgemein wieder, aber die Schwäche, die ich ausmachen kann in Teilen des Evangelikalismus oder in vielleicht auch in weiten Teilen des deutschsprachigen Evangelikalismus, ist die fehlende Abwehrkraft, die fehlende Immunisierung gegen diese rechten Tendenzen. So, das, und da vielleicht da können wir noch zu einem anderen kommen. Ich lese dir mal vor, ich habe eine weitere Reaction gefunden. Ein YouTuber nennt sich David Dück, also heißt wahrscheinlich auch so. Und da wurde dann sinngemäß gesagt, ich probiere das mal mit eigenen Worten zusammenzufassen, hoffentlich nicht sinnentstellend, aber da geht's um Folgendes. Er sagte mit seinem Gesprächspartner sinngemäß, dass Demokratie doch eigentlich meint, dass Mehrheiten eben ihre eigenen Ideen demokratisch umsetzen können. So, und wenn jetzt die Mehrheit zum Beispiel in den USA jetzt einen Gottesstaat will, was ist denn daran eine schlechte Idee? Also so sinngemäß immerhin, wenn Christen an der Macht sind, dann müsste es doch wahrscheinlich allen besser gehen. Da wollte ich mal fragen, also Gottesstaat, vielleicht keine schlechte Idee. Weil es sind ja die Christen, die da an die Macht haben.
Ja, keine Ahnung. Also da bleibt mir ein bisschen die Spucke weg. Ich denke gerade an Afghanistan und die Taliban, die jetzt diese Woche beschlossen haben, dass Frauen nicht mehr miteinander sprechen dürfen. Mhm. Ist ein Gottesstaat. Man hört das ab und zu mal, dass ja man vielleicht besser mal die muslimische Welt anschauen sollte, nicht immer die christliche. Was ich glaube, das passiert genug. Aber das ist ja dann so ein bisschen das Argument, also christlicher Gottesstaat wäre nicht so schlimm wie ein muslimischer Gottesstaat. Und da bin ich mir aber tatsächlich nicht so sicher. Weil Gewalt kann man auch Menschen antun, ohne dass man sie schlägt. Man kann gerade zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, die Unterdrückung, die gerade in evangelikalen Bereichen doch ab und zu immer noch da ist. Also ich habe das erst kürzlich wieder erlebt, dass mir jemand gesagt hat, dass Frauen nicht predigen sollten. Das ist da tatsächlich in gewissen Kreisen ist das noch so. Ich möchte nicht in einem Gottesstaat leben. Nein, möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht eine Mehrheitsmeinung überstülpt bekommen. Ich möchte, dass Menschen, auch wenn sie eine andere Meinung vertreten als ich, dass sie ihre Meinung sagen dürfen und keine Angst haben müssen. Ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, dass viele jüdische Menschen in unserer Welt sich nicht mehr sicher fühlen. Das darf nicht sein. Und ich habe das vorhin von Simon Garecht gesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal total einverstanden bin mit Simon Garecht. Grüße ja. An dieser Stelle. Aber ich finde es wirklich gut und das ist diese Skepsis, die ich eben eigentlich mir wünsche, dass man das auch so ein bisschen kritisch anschaut. Was passiert da gerade? Und ja, eben vielleicht nicht von Macht sprechen, aber von Einfluss nehmen. Und ich glaube, dass, ja, wie jetzt du dieser Herr Dück mal erwähnt hast, der möchte ja denn in dem Falle schon eigentlich Einfluss nehmen und er fände das nicht so schlimm, wenn dieser christliche Einfluss groß wäre. Aber vielleicht muss man sich dann auch fragen, was wäre denn der Output? Also wohin käme das dann? Vielleicht kannst du mal sagen, wenn jetzt du so ein christlicher Gottesstaat dir vorstellst, was wäre denn das? Also denk mal an dein altes fundamentalistisches Ich zurück. Was hätte das beinhaltet?
Ich glaube, dass die Herausforderung ist, dass ein Gottesstaat keinen Platz lassen kann für Abweichung. Also daher kommt ja eigentlich der Begriff Häresie. Häresie, das waren die Menschen, die nicht die kirchliche Lehre geteilt haben und die dann vom Staat verfolgt worden sind. So, also das heißt, entweder wir haben eine Idee, dass es Konformität gibt, also ein Staat, der verlangt Konformität. Der deutsche Staat verlangt Konformität an das Grundgesetz. Und wer sich daran nicht hält, wird eben sanktioniert. Und wenn die Kirche das macht, dann hat man eben keine Chance auf Pluralisierung. Also das ist ja die demokratische Idee ist, dass man möglichst viel an Vielfalt aushalten kann. So, es gibt Religionsfreiheit, es gibt Meinungsfreiheit und so weiter. Alles Dinge, wo gesagt wird, da versuchen wir möglichst viele Freiheiten den Bürgerinnen und Bürgern zuzugestehen. Und ich glaube, wir haben das in der Geschichte ja gehabt. Also es hat nach der Reformation, hat es Deutschstaaten, Fürstentümer und so weiter gegeben, die entweder katholisch waren oder evangelisch. So, und die haben sich miteinander gekriegt. 30-jähriger Krieg, Westfälischer Frieden, da, wo man dann am Ende gesagt hat, okay, wir merken, auf dem Schlachtfeld können wir es nicht austragen. So, also was ich sagen will ist, in der Geschichte hatten wir diese Geschichte. Wir hatten deutsche Gottesstaaten. Wir hatten es in der Geschichte und wir haben eben gemerkt, das führt eben zu Hexenverbrennungen, das führt dazu, dass Menschen verfolgt werden, weil sie eine andere Meinung haben. Und das geht eben nicht. Also ich glaube, dass die Argumente für Pluralismus, dass die unheimlich gut sind. Und das fehlt mir aber. Mir fehlt dieser Gedanke, dass es wichtig ist, dass andere Menschen mit einer anderen Lebenseinstellung, mit anderen Ansichten und so weiter Platz haben dürfen. So, bei Jasmin war das tatsächlich. Jasmin hat in ihrem Podcast gesagt, dass sie ihr Leben geben würde dafür, dass jemand eine andere Meinung nennen kann. So, und da würde ich sagen, ja, genau das. Genau das. Also eine Form von Demokratieverständnis, wo gesagt wird, jemand muss eine andere Meinung haben dürfen. Und das funktioniert aber nicht mit Gottesstaat.
Ja. Ich mache mir halt einfach Sorgen, Jason. Ich bin aus der Schweiz, ich bin ein bisschen weniger in der deutschen Politik beheimatet, aber ich mache mir natürlich schon auch Sorgen, wenn ich nach drüben blicke, jetzt da gerade politisch. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Vermutung von mir, dass die nächsten 5 bis 10 Jahre einfach ja ausschlaggebend sein werden, wie sich Deutschland politisch stellt. Die AfD gewinnt wirklich an Macht. Ich denke, das ist ähnlich in der Schweiz, dass wir auch Mitte-Politik haben, die immer mehr nach rechts so ein bisschen sich schieben lassen oder schieben, wie auch immer. Und ich denke, unsere Welt, das wird sich zeigen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie sich das politisch ändert. Und darum glaube ich auch, dass sich das auch bezüglich jetzt des Christentums so zeigen wird, wo wir landen. Und ich finde es einfach bezeichnend, wenn eine Margot Friedländer sagt, ja, so hat es auch angefangen damals. Und wir uns in einer, auch eigentlich in den 20er Jahren unserer Zeit, unseres Jahrtausends befinden und sich ganz viele Dinge einfach so ein bisschen ähnlich anhören. Und ich erinnere da einfach sehr gerne an Hitler und die Anfangszeit mit den Kirchen, wo er die Waffen-SS in die Kirchen gebracht hat. Die waren leer, die Menschen waren nicht mehr so am Glauben interessiert und er hat die Menschen zurückgebracht. Und die Kirche war glücklich. Und da muss man auch sagen, da war Teile der katholischen Kirche war sehr stark im Widerstand und dann natürlich die bekennende Kirche um Dietrich Bonhoeffer. Und ich denke, dass ich will jetzt nicht schwarz malen, aber das wird sich auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren zeigen. Und deswegen so einen langen Rundherum-Dreh wieder zu dem, was du sagst. Christenmenschen müssen sich, glaube ich, schon auch positionieren und abwehren gegen diese rechten Gedanken, rechten Ideologien und sich eben, wie gesagt, auch selbst reflektieren. Also ist das, was ich denke oder was ich jetzt wähle, ist das wirklich sinnvoll oder geht das in eine Richtung, wo ich andere Menschen nicht mehr bestehen können, wo andere Meinungen nicht mehr ausgehalten werden?
Absolut, absolut. Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass so die Grundideen von Demokratie, was ist eigentlich demokratisch, was ist undemokratisch, das muss viel, viel stärker in den Diskurs kommen. Und da finde ich, da hilft es eben nicht zu sagen, ja, wir sind halt biblisch, aber mit Rechtsextremen oder so haben wir nichts zu tun. Ich glaube, dass es ein konservatives Christentum geben kann und geben sollte. Das ist für mich völlig in Ordnung. Aber das, was es braucht, ist, dass es ein paar Grundideen von Demokratie gibt, die dann trotzdem hochgehalten werden. Und dass es einen klaren Abwehrreflex geben muss, gegen Tendenzen, also so nach dem Motto, die haben auch was gegen die Schwulen und gegen die Queeren und die möchten auch nicht, dass die Kinder hier irgendwie früh sexualisiert werden. So, wenn man den Frommen dieses Stöckchen hinhält und dann sind die auf einmal, sind die dabei. Ja, klar.
Vergiss die Abtreibung nicht.
So, das die ist Abtreibung, auch genau. Ne? Sag, dass Abtreibung ja ganz, ganz schlimm ist und auf einmal folgen die dir. So, das finde ich ist eine schwierige Sache. Also ich glaube, wir müssen viel, viel stärker darüber nachdenken, warum ist Demokratie, warum ist Machtteilung, warum ist das Aushalten von Vielfalt, warum ist das wichtig? Und dass es wirklich eine Immunreaktion gibt gegen autoritäre Ansichten. Aber ich glaube, dass das wirklich schwierig ist, wenn man an die Irrtumslosigkeit der Bibel glaubt. Ich glaube, dass das echt nicht ohne ist. Das können sicherlich einige, aber ich glaube, dass das schwierig ist. Dass das eine echte Herausforderung ist. Ja.
Ich habe am Sonntag einen Pfarrkollegen von mir, Markus, gefragt, wie er sich verhält in solchen Situationen, weil er eine sehr liberale, aufgeschlossene Meinung vertritt und trotzdem irgendwie auch gut klarkommt mit Menschen, die sehr andere Meinung sind als er. Und er hat gesagt, ja, er macht das paulinisch. Den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude, versucht sich nicht zu sehr abzugrenzen. Und ich finde es bei mir, ich habe durchaus auch konservative Ansichten. Und ich in einem Gespräch möchte ich das irgendwie auch benennen können, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der eben solche Ängste hat oder so. Ich möchte das verstehen können und ich teile teilweise diese Ängste auch. Und ich glaube auch, also so dieses, wir müssen, die Menschen, das sind Protestwähler oder so, ich glaube, das ist schon längstens durch, das müssen wir nicht mehr besprechen. Aber trotzdem, dass man Menschen, die konservativer sind oder andere Einstellungen haben, gleich verteufeln muss, eben jetzt als Nazi oder was auch immer, das finde ich nicht gut, sondern wirklich so eine Sprache entwickelt, wo man sich abgrenzen kann. Und gleichzeitig aber auch ganz klar ist, das, was du jetzt gerade gesagt hast oder was du tust, das ist nicht gut. Und das ist in dem Endresultat, geht das in eine Richtung, die du auch nicht willst. Also es möchte ja niemand, jetzt gerade eben Jasmin wieder, sie möchte doch arbeiten als Frau. Sie sagt selbst, sie kocht nicht so gerne oder sie macht diese hauswirtschaftlichen Dinge nicht so gerne. Das ist ihre Freiheit. Die hat sie dank dieser Demokratie, in der wir leben. Und wir müssen die bewahren. Und sie sagt es selbst, sie will das bewahren. Das ist mega. Das ist großartig. Und ich glaube, solche Sachen dann auch unterstützen. Ich habe mich um Kopf und Kragen gesprochen, glaube ich.
Nee, ich glaube, dass das total nachvollziehbar ist. Ich würde nochmal auf diese Vertrauenskrise zurückkommen. Also, wenn fundamentales Christentum sich dadurch auszeichnet, also was ich gerade auch meinte mit absolutes, also Unfehlbarkeit der Bibel, wenn damit gemeint ist, absolutes Vertrauen in die Bibel bei gleichzeitigem absoluten Misstrauen in gesellschaftliche Institutionen, Wissenschaften und so weiter. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass es konservative Christen gibt, die vormachen können, nee, wir können uns mit Wissenschaft auseinandersetzen. Nee, es gibt demokratische Institutionen, denen wir vertrauen können, mit denen kann man zusammenarbeiten. So, also die Brücken bauen in diese Gesellschaft und die Vertrauen wiederherstellen. Und gleichzeitig würde ich eben sagen, dass eben sowas, also meine Kritik an Leo Jäger und an Jana Jasmin und so weiter ist, dass sie, so wie ich es wahrnehme, Stimmen sind, die dieses Vertrauen massiv einreißen.
Ja.
Und das finde ich ist eben das. Und gleichzeitig aber natürlich auch profitieren von den Errungenschaften, zum Beispiel von Feminismus. Ja. So, und da finde ich, das ist eben echt so eine Sache, da müsste dran gearbeitet werden, also an vertrauensbildenden Maßnahmen. So, natürlich ist die Welt in vielen Stellen wirklich, wirklich schwierig, aber wenn diese Gesellschaft zusammenbleiben soll, dann braucht es irgendwo eine Form von Aushalten, dass man anders tickt und trotzdem irgendwo eine Form von Grundvertrauen, dass man miteinander diese Gesellschaft bauen kann. Und das finde ich, ist eine große Herausforderung. So, wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, ich überlege auch, was heißt denn das eigentlich so für so Progressive? Schwierig, ich weiß es nicht. Müssen wir mal überlegen.
Ich glaube jetzt für mich selbst, dass ich sie nicht gleich in den Topf, die sind ja eh alle irgendwie verblödet und ich möchte das Wort nicht mehr sagen, so verworren und irgendwie, die checken ja eh nichts mehr, sondern eigentlich möchte ich schon auch so eben so den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude sein, so im Sinne von, ich vertrete ähnliche Werte, ich bin pro-life, absolut. Ich bin dafür, dass Kinder ein gutes Leben haben dürfen und dass Frauen selbst wählen dürfen, wie sie leben. Das ist in der Ausführung dann ein bisschen anders, als vielleicht mein Gegenüber das meint. Weil ich glaube, dass die endgültige Entscheidung sein darf, dass man dass man ein Kind abtreibt, zum Beispiel eine Schwangerschaft beendet. Aber ich bin für das Leben und da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also lass uns doch schauen, dass wir irgendwie Lösungen finden, dass wir beide damit leben können. Also dass du jetzt vielleicht nicht gerade Luftsprünge machst, wenn Menschen Schwangerschaft beenden, das kann ich ja nachvollziehen. Aber lass uns doch zusammen Lösungen suchen, die irgendwie stimmen, die irgendwie passen. Und das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten auch gefunden. Also diese demokratischen Lösungen, die sind ja für uns alle gut. Und ich glaube nicht, dass man immer sprechen muss, ich glaube, man darf sich auch abgrenzen, man darf Leute blockieren oder sich aus einer Diskussion entfernen, wenn das nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass die das können, die das schaffen, dass sie dranbleiben sollen, mit ihren Leuten zu sprechen und das irgendwie auch auszuhalten, wenn es halt mal ein bisschen schwierig wird. Ja.
Ja. Nicht ohne. Ich weiß es auch nicht. Ich sehe es aber ähnlich.
Vielleicht doch nochmal eben so mit dieser, du hast jetzt Vertrauen gesagt, ich habe vorhin von Skepsis gesprochen. Ich glaube, man muss da eine gute Balance finden. Vertraue nicht allen, aber sei auch nicht gegenüber alle skeptisch. So.
Also ich würde ja sagen,
man darf zum Beispiel, also liebe Jana, liebe Jasmin, falls ihr das zuhört, frag doch mal den Jason an, ob er mit euch eine Podcast-Folge macht. Weil ich denke, dass eben so dieses Vertrauen, dass vielleicht auch progressive Christmenschen gute Menschen sein können und richtig glauben können, das wäre ja eine tolle Erfahrung, wenn man die machen könnte.
Ja, ich würde, glaube ich, nicht Nein sagen.
Eben.
Ich glaube nicht, dass es, also ich sehe das noch nicht, dass das passiert. Aber also auch ich setze mich auch mit dem Leo Jäger hin. Das ist nicht der Punkt. Ich habe, denke ich, ja, ich glaube, dass die Herausforderung ist, wirklich zu gucken, wie kann man Vielfalt aushalten? Und ja, mal schauen. Ich überlege gerade, ist das ein guter Punkt, um einen Schnitt zu machen, oder nehmen wir noch einen letzten?
Ich habe das Gefühl, die letzten 10 Minuten hat mein Schweizerdeutsch irgendwie wieder überhand genommen und ich habe mich nicht so super gut ausgedrückt. Ich hoffe, dass man irgendwie gemerkt hat, auf was ich hinaus wollte. Aber ich glaube, wir haben alles gesagt, was irgendwie dazu zu sagen ist.
Genau.
Vielleicht einfach nochmal, ja, hört diese anderen Podcasts an. Also das fand ich wirklich, diesen von den Lobos und jetzt auch Thilo Mischke, der jetzt an ganz verschiedenen Stellen jetzt noch auftritt. Das hilft wirklich, diese Dokumentation noch so ein bisschen einzuordnen. Und ja, Vertrauen und Skepsis, schön ausbalanciert. Ich glaube, das tut uns allen gut.
Absolut. Absolut. Ja, dann machen wir hier erstmal ein Komma und gucken mal, was da noch kommt. Glaube, liebe Pizza, ich zähle auf euch.
Oh ja.
Sehr gut. Okay. Cool. Dann.
Danke dir.
Liebe Leute, macht's gut.
Macht's gut. Tschüss. We'll be right back.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.